Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, auf Facebook habe ich dieser Tage unter einem typischen, ein bisschen kitschigen Ostereierbild einen bissigen Kommentar entdeckt. Seit 2000 Jahren dieselbe Botschaft, so ein langweiler Verein. Boah, was für ein Held. Das hat jemand im Schutz der Anonymität gepostet, wie man das halt eben so macht. Aber offensichtlich muss man manchen Leuten die Botschaft von Ostern Jahr für Jahr neu predigen, weil sie es immer noch nicht begriffen haben, dass es an diesem besonderen Fest im Frühling, dass es da nicht um das Ostereier suchen und ein paar freie Tage im Kreis der Familie geht. Nein, wir feiern heute ja nicht den Osterhasen, sondern die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Und das hat dann durchaus was mit dir und mir zu tun. Mancherorts haben sich am Ostermorgen oder heute schon Menschen auf den Weg gemacht, um mit Kreide vor dem Haus der Nachbarn oder auf die Straße irgendwo zu schreiben: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann leihen Sie sich irgendwo die Kreide aus und machen Sie das. Das ist ein wichtiger Hoffnungssatz und das müssen wir der Welt weitersagen. Mit diesem Ostergruß, der ja nicht nur in der orthodoxen Kirche verbreitet ist, sondern auch bei uns, wollen wir der Welt sagen, trotz Corona-Krise, trotz dieser Ausnahmesituation mit dem Krieg in der Ukraine, trotz der Weltuntergangsstimmung bei vielen hart betroffenen Zeitgenossen, Jesus ist auferstanden. Und will auch uns den Weg zum Leben zeigen. Gleich vier Evangelisten berichten von diesem weltbewegenden Ereignis des Ostermorgens. Von dieser nie dagewesenen Anomalie innerhalb der Weltgeschichte. Ein Mensch besiegt den Tod und kehrt ins Leben zurück. Als Sieger des Ostermorgens. Und alle Welt soll es sehen, Jesus ist eben mehr als ein frommer Mensch mit göttlichem Auftrag gewesen. Er war zugleich wahrer Gott vom wahren Gott. Der heutige Predigtext für den Ostermontag ist sozusagen die paulinische Ergänzung der Sichtweise der vier Evangelisten. Der Versuch einer Erklärung der komplexen Zusammenhänge. Denn das Osterereignis, die Nachricht, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, hat den ersten Christen anfangs mangels Analogie durchaus Mühe gemacht, weil es sowas noch nie gegeben hat. Warum soll man das dann glauben? Schauen wir also heute Morgen an, wie Paulus den Korinthern den Sinn von Ostern erklärt hat. Die paulinische Fassung des Osterberichtes liest sich wie eine theologisch reflektierte Hilfestellung. Schauen wir also genau hin, auf was es diesem Paulus ankommt. Er erinnert die in Korinth lebenden Christen an das, was er während seines langjährigen Aufenthalts bei ihnen doch immer gelehrt hat. Er schreibt: Ich habe euch gepredigt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Am dritten Tag ist er jedoch auferweckt worden. Dann ist er einer ganzen Menge Menschen erschienen, erst Petrus, dann den Zwölfen. Und dann ist er von 500 Schwestern und Brüdern gesehen worden, gemeinsam, von denen die meisten bis heute noch leben. Zuletzt aber erschien er mir, sagt Paulus. So habe ich es euch verkündet und so habt ihr es geglaubt. Und jetzt kommt der eigentliche Predigtabschnitt, 1. Korinther 15, 12 bis 20. Paulus schreibt da: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Herr, schenke Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Amen. War euch, war Ihnen das eigentlich bewusst, dass die Auferstehung auf dem Bericht so vieler Augenzeugen beruht? Jesus war wirklich tot und er wurde auch in ein ganz bestimmtes Grab gelegt. Er lag da als starrer Leichnam. Aber nun endet die Kunde von Jesus nicht mit dem Gestorben und Begraben. Schade. Wenn das alles gewesen wäre, gäbe es heute vermutlich keinen christlichen Glauben. Mit dem Ostermorgen kommt aber jetzt das ganz Neue dazu. Der Ruf, der Herr ist auferstanden, macht die Runde. Es ist wahr, er ist gesehen worden. Gesehen, gesehen, gesehen. So klingt es aus diesem Bibelabschnitt. Paulus führt eine ganze Liste von Zeugen an, die den Auferstandenen gesehen haben. Petrus, dann die 12, dann die 500 Brüder, dann Jakobus, dann noch einmal alle Apostel beieinander. Der Kreis der Augenzeugen ist also sehr groß. Mehr als 500 Augenpaare haben den Auferstandenen gesehen und sind ihm persönlich begegnet. Mehr als 1000 Augen können sich eigentlich nicht täuschen. Oder glaubt jemand im Ernst, dass diese vielen Menschen alle zusammen Träumer gewesen seien, die sich vor lauter Traurigkeit halt was Schönes zusammenfantasiert haben? Wenn ein paar hundert Menschen dasselbe bezeugen, Jesus lebt, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden, dann kann das nicht aus der Luft gegriffen sein. Normalerweise werden die Aussagen von Augenzeugen ernst genommen. Wenn es aber um die Auferstehung Jesu geht, sagen manche Leute, naja, man weiß es halt nicht so genau. Oh, man weiß es schon genau. Nur viele wollen es nicht wissen und glauben. Sonst glauben sie jedem Gerücht, jeder Facebook-Nachricht, jedem Twitter-Tweet, auch wenn es keine Zeugen weit und breit gibt, die für den Wahrheitsgehalt dieser Nachricht einstehen könnten. Aber in diesem speziellen Fall, es ist wirklich erstaunlich, was Menschen alles glauben, wie sie sich von den Meldungen in den sozialen Netzwerken beeinflussen und fernsteuern lassen. Das erleben wir ja gerade in Russland. Und der ach so mündige Mensch ist zugleich auch ein manipulierbarer, beeinflussbarer Mensch. Machen wir uns nur nichts vor. Das ist bei uns nicht anders wie dort. So ist es erwiesen, dass in der Geschichte vieles anerkannt wird, was sehr viel schlechter bezeugt ist als die Auferstehung Jesu. Aber wir haben es uns angewohnt, eben nur noch das zu glauben, was bei Wikipedia nachgeschlagen werden kann, oder bei einer raschen Google-Recherche gefunden werden kann. Tun Sie mir einen Gefallen, schauen Sie doch mal heute Nachmittag, vielleicht vor dem Kaffee trinken oder danach, wenn Sie ein bisschen Zeit und Ruhe haben, was das Internet so alles über die Auferstehung Jesu sagt. Aber dann, und das ist noch viel wichtiger, dann vergleichen Sie das doch einmal mit der Primärquelle, mit dem, was in der Bibel steht. Und da werden Sie staunen. Für mich jedenfalls steht fest, die Auferstehung Jesu ist ein sehr gut bezeugtes Ereignis. Eins der besten Ereignisse, die sich da in der Weltgeschichte abgespielt haben. Sie ist gut beglaubigt, so gut wie kaum ein anderes Ereignis. Doch ich kann niemanden zwingen, all diesen Zeugen der Auferstehung Jesu zu glauben. Wer nicht glauben will, wer es nicht glauben kann, dem geht aber die ganze Osterfreude. Schade eigentlich. Manche Wissenschaftler haben gemerkt, dass man die Tatsache der Auferstehung Jesu schlecht bestreiten oder wegdiskutieren kann. Weil ihnen aber ihr kritischer Verstand nicht zulässt, an die Auferstehung eines Toten zu glauben, sind sie auf einen anderen Dreh gekommen. Sie lassen das Wort Auferstehung so im Raum stehen, geben ihm aber eine neue Deutung nach ihrem eigenen Geschmack. Er ist wahrhaftig auferstanden, heißt dann für sie, Jesus ist in Wahrheit auferstanden. Kann man so noch stehen lassen. Aber wenn Sie dann sagen, das würde in dem Sinn zu verstehen sein, er ist für uns zu einer Wahrheit geworden. Er lebt vergeistigt weiter in den Köpfen der Jünger. Er ist die mystische Kraftquelle der Jünger, ihr Trost. Dann runzle ich die Stirn. Und wenn dann noch einer schreibt, in einem so modernen Bibelkommentar, dass das alles eben nur Frühlingserwachen oder so ist, dann werde ich innerlich wütend. Wenn man moderne Kommentare zur Bibel liest, kommen einem manchmal das große Grausen. Denn da versteht jeder unter dem Wort Auferstehung etwas anderes und man fragt sich, wer hat recht? Ich bezweifle, dass unsere Spekulationen über das Wie der Auferstehung das treffen, was die Bibel unter Auferstehung versteht. Paulus nun setzt sich in dem Predigtabschnitt mit Leuten auseinander in Korinth, die die Auferstehung des Leibes geleugnet haben. Für sie war Auferstehung lediglich eine übergeistliche spirituelle Sache. Wer Christ ist, lebt in einer geistlichen Welt und in einer vergeistigten Art. Da braucht man den Leib eigentlich gar nicht mehr, sagten sie. Hauptsache, du hast das höhere Sein erreicht, du bist irgendwie verklärt, dann ergibt sich alles andere von selbst. Auweia, das hört sich nach Scientology oder Sekte oder sonst was an und da verstehe ich, dass der Paulus einschreiten musste. Da haben wir dieselbe Anschauung, wie sie heute in manchen Kreisen modern ist. In abgewandelter Form. Komm, vergiss die Sache mit der leiblichen Auferstehung. Das ist doch nur ein lästiges Ärgernis, sagen heute sogar manche Theologinnen und Theologen. Sie streichen das Wort Auferstehung nicht, das trauen sie sich nicht. Aber sie deuten es um, als wäre mit dem toten Christus nichts geschehen. Die Jünger sind in ihrem Herzen zu der Gewissheit gekommen, dass ihr am Kreuz gestorbener Herr in irgendeinem Sinn doch noch lebendig unter ihnen gegenwärtig ist. Eine Kraft der Erneuerung wurde in ihnen wach. Sie wussten, dass die Sache Jesu irgendwie weitergeht. Der Osterglaube zog wie ein Frühlingswehen durch ihr Herz. Sie wurden wieder mobil, sie wurden aus der Tiefe gehoben. Genau so wird heute von Ostern gesprochen, auch auf Kanzeln. Man redet in einer verschwurbelten, vermeintlich gehobenen Weise von der Auferstehung, von den plötzlich wiederentdeckten Durchhaltekräften und Lebensimpulsen und der ganz speziellen Ostererfahrung der Jünger. Aber diese gehobene religiöse Rede mag sich zwar von manche gut anhören, aber wenn wir auf die Bibel hören, was die zu so einer Art Osterglauben sagt, schauen wir bei Paulus hin. Der rückt den Korinthern quasi mit der Drahtbürste zu Leibe und tut ihnen kräftig den Rost runter, wie man im Schwäbischen sagt. Achten Sie mal drauf, wie radikal er mit diesem sogenannten Osterglauben abrechnet. Er sagt, wer so redet, verschleiert in einer freundlichen Weise das Evangelium. Er will nicht wahrhaben, dass Christus auferstanden ist. All diese vermeintliche geistreichen Gedanken sind nur eine Umschreibung des Satzes, dass Christus tot ist. Schade. Wenn aber mit dem Toten Christus nichts geschehen ist, dann geschieht auch an uns nichts. Wir bleiben, was wir sind. Und alle erbaulichen Worte sind nichts als Morphium, das uns die Trostlosigkeit unserer Lage nicht mehr ganz so deutlich empfinden lässt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, so bleiben wir im Gefängnis des Todes. Es bleibt alles eine freundliche Malerei an den Wänden einer Gefängniszelle, aber was hat man davon, wenn man trotzdem eingelocht bleibt? Unerbittlich rechnet Paulus die Konsequenzen durch, die sich ergeben, wenn es keine leibliche Auferstehung gibt. Er sagt in aller Deutlichkeit, wenn ihr den Glauben an die leibliche Auferstehung Jesu aufgebt, dann geht euer Glaube über kurz oder lang flöten. Ohne Gewissheit der Auferstehung schrumpft euer Glaube zusammen zu einer Art Weltanschauung, zu einer angehauchten Frömmigkeit und oberflächlichen Gläubigkeit. Aber wenn ihr dann sinkt, dann ist keiner mehr da, der euch hält. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist unser Zeugnis falsch. Dann sind wir Betrüger, die Dinge behaupten, die gar nicht sind. Alle Predigt ist dann Falschmünzerei und ein Dreschen von leerem Stroh. Und alle Toten sind dann in die Hoffnungslosigkeit hineingestorben. Sie sind versunken im Massengrab der Weltgeschichte, verfault, vermodert. Auf jedem Grabhügel sitzt dann der Tod und lacht uns aus. Denn er ist dann der Generalerbe von allem. Wollt ihr das? Ist Christus nicht auferstanden, tut sich ein Abgrund der Hoffnungslosigkeit auf. Fromme und Gottlose, Beter und Spötter sind dann alle gleich dran, nämlich verloren. Ja, und wir, die Christen, wir sind dann die Elendsten unter allen Kreaturen, denn wir haben auf die falsche Karte gesetzt und haben die Hoffnung an eine Illusion verschwendet. Ohne den lebendigen Christus bleibt vom vielgepriesenen Christenglauben nichts übrig. Ohne die Auferstehung der Toten ist das Evangelium kein Evangelium, keine frohmachende Botschaft, sondern etwas, was man woanders auch beziehen könnte. Darum richtet Paulus hier dieses messerscharfe Entweder-Oder auf. Entweder glauben an den Auferstandenen mit allen Folgen oder radikale Entleerung des ganzen Christenglaubens. Ist die Auferstehung der Toten nichts, so ist Christus auch nicht auferstanden. Das ist sein Hauptsatz. Wer eine leibliche Auferstehung der Toten ablehnt, der hat damit auch abgelehnt, dass Christus leiblich auferstand. Die Jünger erkannten aber doch durchweg alle Jesus wieder, obwohl er irgendwie anders war als sonst. Jesus ist ihnen als der Auferstandene erschienen. Das ist das einhellige Zeugnis der Bibel. Damit wird heute unser Ostern eingeläutet. Christus ist der Erstling, sagt Paulus. Er ist der Erste, der dem Tod aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Damit ist in dieser Welt eine Veränderung geschehen, deren Folgen vielleicht noch nicht für alle absehbar ist, aber diese unbesiegbare Macht des Todes hat einen Dämpfer bekommen. Ach, was sage ich, sie hat eine komplette Niederlage hinnehmen müssen. Jesus hat den Beweis angetreten, dass der Tod nicht das letzte Wort haben darf, wenn ihm ein Größerer entgegentritt, nämlich er, Jesus Christus, der Herr über Leben und Tod. Dann wird die Unbesiegbarkeit des Todes aufgehoben, zumindest an dieser einen Stelle. Und das hat Folgen für alle Kreatur. Denn Gott zielt aufs Ganze, auch wenn die Folgen erst an diesem einen sichtbar geworden sind. Weil dieser eine der Messias, der Gesalbte Gottes, der Christus ist, darum ist seine Auferstehung der Auftakt zur Auferstehung aller. Der Auftakt zur Auferstehung aller. Wer das nicht zusammenzieht, gibt alles auf. Er mag noch so geistlich reden von der Auferstehung. So jemand hat die Tragweite des Osterereignisses noch nicht erfasst. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Das ist das Neue an Ostern. Die unerhörte, neue und frohmachende Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und damit ist die Sonne aufgegangen über dem Leichenfeld dieser Erde. Was hat das schon zu bedeuten, ob in Korinth oder in Kirchberg oder anderswo Menschen beschließen, dass dies alles nicht sein dürfe? Ein solcher Beschluss ist geradezu lächerlich. Die Ostersonne, die einmal aufgegangen ist, nimmt ihren Lauf und zieht ihre Bahn, bis sie in alle Herzen, ja sogar in alle Gräber dringt. Vielleicht werden wir uns alle noch einmal schämen müssen, dass wir es nicht freudiger geglaubt und nicht freudiger weitergesagt haben. Amen. Wir singen das nächste Lied, Der Herr ist auferstanden, ein Kanon aus dem Gesangbuch, aber wir sehen es an der Folie.